Willkommen bei «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Hoi Manuel und willkommen liebe ZuhörerInnen bei «Geschichten aus Aarau», wo Manuel und ich, der Simon, uns jeden Monat eine Geschichte aus Aarau erzählen, aber immer so, dass wir dabei den grösseren Kontext einfangen und meistens über die Grenzen von Aarau auch ausschauen.
Genau so ist es. Und du hast uns letzten Monat über den IPV Troxler erzählt. Eine, glaube gar nicht mal so bekannte Aarauer Persönlichkeit.
Man muss natürlich einschränken, der IPV Troxler kann von ganz vielen als ihre, in Anführungszeichen, Persönlichkeit aus der Geschichte beansprucht werden, weil, wie wir ja gehört haben, er in ganz diversen Städten und Kantonen und Ländern seine Spuren hinterlassen hat und aktiv war. Darum, der mit dem Aarauer ist sicher ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen. Aber er hat uns einen schönen Ausgangspunkt, glaube ich, geliefert, um in die Zeit vom IPV Troxler einzutauchen. Und ich bin gespannt, in was für eine Zeit wir heute eintauchen, weil du bist heute dran und erzählst uns eine Geschichte über Aarau.
Simon, ich habe mir ein Beispiel an dir genommen und da mal auch eine Aarauer Persönlichkeit rausgepickt, die eine sehr spannende und bewegende Lebensgeschichte aufweist, aber heute zumindest in Aarau eigentlich kaum bekannt ist.
Wie bei ganz vielen, die wir ja jetzt schon besprochen haben. Darum schiess los, ich bin sehr ohr.
Also in meiner Geschichte geht es nicht nur um die Persönlichkeit, es geht nämlich zum Beispiel auch um ein kleines Dorf namens Aburi, eine Mucke mit dem Namen Anopheles und einem Mann mit dem Namen Patrick Manson. Also ich jetzt wollte fragen, hast du schon mal etwas von diesen drei Sachen gehört?
Anopheles-Mücke, da dämmert mir noch irgendetwas aus der Kanti-Zeit, aus dem Bio-Unterricht, hat, glaube ich, etwas mit Malaria zu tun. Und wo das Dorf ist, wie heisst es nochmal?
Aburi.
Aburi, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Es tönt nicht nach dem europäischen Kontinent. Es tönt eher, wie wenn du uns irgendwo nach Übersee mitnimmst. Wie das aber mit Haare zu tun hat, das bin ich jetzt doch sehr gespannt.
Genau. Also Aburi ist tatsächlich ein Dorf gewesen. Heute ist es eine Stadt in den hügeligen Umlanden von Accra in Ghana, also in Westafrika. Anopheles ist, wie du gesagt hast, eine Mucke, die tatsächlich etwas mit Malaria zu tun hat. Es ist nämlich die Mucke, die die Infektionskrankheit überträgt. Und der Patrick Manson, er ist der Chief Medical Officer vom Colonial Office von Großbritannien gsi im 19. Jahrhundert. Und ja, er wird auch etwas mit Malaria zu tun haben, das erzähle ich aber noch in der Geschichte. Ich erzähle dir jetzt zuerst aber eine andere Geschichte.
Wahrscheinlich mal noch der Bezug zu Aarau, genau. Weil der fehlt mir jetzt gerade noch.
Genau, also du musst dir jetzt so ein bisschen vorstellen, als würden wir zusammen im 19. Jahrhundert eine bestimmte Szene beobachten. Wir befinden uns genauer im Jahr 1874 auf einem Fest auf einer grossen, leergeräumten Heubühne vom Bauernhof Sulzmatt in Rotrist. Auf dieser Bühne sind einige Redner und erzählen von ihrer Bekehrung. Das heisst, sie reden davon, wie sie Gott erblickt haben und sie dann allein ihm dienen. Sie erkennen ihr sündhaftes Leben an und büssen ab jetzt, indem sie sich in all ihren Lebensbereichen nach Gottes Willen ausrichten wollen. Das Publikum in Rotrist ist begeistert. Einige Leute streifen durch die ZuschauerInnen und sammeln Spenden ein. Einer von diesen Zuschauern ist der 17-jährige Rudolf aus Aarau. Zwar hat er gerade seine Sattlerlehre abgeschlossen, aber auch er ist bereits bekehrt und er möchte Gott dienen. An dem Fest erzählt ihm ein fremder Mann, dass er als Missionar an der Goldküste in Afrika gelebt habe. Dort hat er einen berüchtigten Fetischpriester namens Paulo Moenu zum Christentum bekehrt. Was der Rudolf zu dem Zeitpunkt noch nicht weiss, Viele Jahre später wird auch er an der Goldküste leben und genau dem konvertierten Paulo Moreno begegnen und ihn als Arzt an der Goldküste behandeln. Der damals 18-jährige Rudolf, der heisst mit ganzem Namen Rudolf Fisch und er war ein Aarauer und Mitglied von einer pietistischen Brüdergemeinde. Mhm. Und der Anlass auf dem Bauernhof Sulzmatt in Rotrist, das war ein Missionsfest der Basler Mission. Der Rudolf Fisch war nämlich auch Missionar der Basler Mission und zwar nicht irgendeiner, sondern er war der erste ausgebildete Missionsarzt, der am Ende des 19. Jahrhunderts von der Basler Mission auf Westafrika, genauer gesagt in die britische Kolonie namens Goldküste, gesandt wurde. Der Rudolf Fisch ist übrigens auch in Geschichte gegangen mit seinem Werk namens «Tropische Krankheiten», wo eigentlich ein Grundbaustein war für die sogenannte Tropenmedizin. Vielleicht zuerst zu der Medizin. Die hat in Europa um 1900 eigentlich sich regelrecht revolutioniert. Vielleicht fallen dir Namen ein wie der Robert Koch oder der Louis Pasteur, Namen, die wir auch im Zusammenhang mit Corona, glaube ich, ein paar Mal gehört haben. Sie sind mit ihrer bakteriologischen Forschung entscheidend beteiligt daran gewesen, dass wir heute uns zum Beispiel gegen Infektionskrankheiten impfen können. Dass genau der Rudolf Fisch zu dieser Zeit mit der Basler Mission an der Goldküste im Einsatz gestanden ist, ist kein Zufall. So viel kann ich schon mal sagen. Die Goldküste, dieser Region hat man früher so gesagt, das ist eigentlich auch ein Begriff aus der Kolonialzeit und auch so aus dieser Zeit, wo die europäischen Handelsnationen an der Westküste von Afrika Handel getrieben haben, unter anderem auch mit Gold. Wenn ich jetzt von der Goldküste rede, dann meine ich ungefähr das Gebiet vom heutigen Ghana. Man muss vielleicht auch noch sagen, das ist nicht einfach nur eine Kolonie gewesen, sondern auch ein Königreich, ein afrikanisches, wo viele verschiedene Bevölkerungsgruppen gelebt haben und auch immer noch leben. Was speziell ist für die heutige Folge, ist, dass die Goldküste bis am Anfang des 19. Jahrhunderts der Umschlagsplatz vom transatlantischen Sklavenhandel war. Dass die Basler Mission ihr Einsatzgebiet ausgerechnet an dem Ort gewählt hat, das war ebenfalls kein Zufall gewesen. Mit der Biografie des Aarauer Rudolf Fisch streifen wir auch auf die Frage, welche Rolle Missionare in dieser Zeit, also in der Kolonisierung von Westafrika, gespielt haben und inwiefern die moderne westliche Medizin auch ein Produkt war von dieser Kolonialgeschichte.
Ja, ich finde, es sind ja eigentlich wirklich zwei Sachen, die mich jetzt sehr spannend finde, weil wir haben ja einerseits eben die koloniale Vergangenheit und wie du das schon angetönt hast, Sklavenhandel, wie man auch aus Kontext von anderen Kolonien kennt, Ausbeutung von diesen Menschen und gleichzeitig aber jetzt eine Missionsgesellschaft und ein Aarauer, wo würde ich ihm das unterstellen, in guter Absicht kommt. Also er will ja den Menschen helfen als Arzt. Oder bin ich da jetzt ganz falsch, wenn ich das so sehe?
Ja, das finden wir hoffentlich raus jetzt in dieser Stunde, in der ich dir über Rudolf Fisch erzähle. Und sehr gerne würde ich mit dir auch nochmal die Frage am Schluss diskutieren.
Ja, freue ich mich.
Wir bleiben jetzt aber zuerst nochmal in Aarau. Der Rudolf Fisch, er war Sohn von einem Postschreiber aus Aarau und einer Predigertochter aus Zürich. Und durch das ist in einer Familie aufgewachsen, die Anhängerin von einer pietistischen Brüdergemeinde war. Das ist eine Reformbewegung vom christlichen Protestantismus, die im 17. Jahrhundert Aufschwung bekommen hat und dann vor allem darauf beruht hat, den Glauben als gelebte Praxis im eigenen Alltag umzusetzen. Also man kommt nicht einfach als Christ auf die Welt, sondern man muss Gott in seinem Leben eine Art wie erblicken und dann seine Botschaft individuell annehmen. Also es ist wirklich wie eine Bekehrung als Erlebnis. Am Ende des 18. Jahrhunderts haben die pietistischen Glaubensvertreter dann die ersten Missionen in England und Holland gegründet. Die Gründungen sind aber aus einer anderen Motivation entstanden. Dazu ließ sich dir eine Missionsinstruktion von den Missionaren oder Admissionare in Liberia aus dem frühen 19. Jahrhundert vor, also ist ebenfalls in Westafrika. Ihr seid diesen Geschöpfen, also der afrikanischen Bevölkerung, eine unerschöpfliche Geduld und ein Übermaß von wohltuender Liebe schuldig. Wenn auch nur einigermaßen die 1000 blutenden Wunden geheilt werden sollen, welche die schmutzige Habsucht und die grausame Arglist der Europäer ihnen geschlagen haben. Die Idee von der Mission ist von Anfang an eine Art ein Wiedergutmachungsprojekt gewesen vor dem Hintergrund von der ökonomischen Ausbeutung von Afrika und den wahrgenommenen Gräueltaten vom Sklavenhandel. Ja, jetzt kommen wir zu der Basser-Mission. Die ist 1815 als Tochtergesellschaft von der Deutschen Christentumsgemeinschaft gegründet worden, wo wiederum inspiriert worden ist von den Missionen eben aus England. Ursprünglich ist die Basler Mission als Projekt von einzelnen einflussreichen Patrizier aus Basel gedacht gewesen. Doch sie ist auch wirklich schnell zu einer Art Graswurzelbewegung mit vielen Sympathisanten und Sympathisantinnen geworden, vor allem auch in ländlichen Gebieten. Die Basler Mission ist streng hierarchisch und patriarchal organisiert gewesen, also mit Gott als Oberhaupt und einem zentralen Komitee in Basel. Das Komitee hat aus Gelehrten und Unternehmern von Basel bestanden, während die Mitglieder aber vor allem aus Bauern und Handwerkern aus Württemberg und auch aus den ländlichen Gegenden von der Schweiz bestanden haben, also eben zum Beispiel aus Aarau. Die Basler Mission hat die einfachen Leute als vertrauenswürdiger eingestuft. Wahrscheinlich auch mit dem Gedanken, weil sie so eigentlich die Hierarchie von der Mission haben können schützen und nicht irgendwie in ein Ungleichgewicht fällt. Also, dass sie eigentlich die mächtig einflussreichen Menschen im Komitee haben und so ein bisschen eine homogene Gruppe aus ländlichen Menschen als Mitglieder. Ja, jetzt nachdem der Rudolf Fisch sein Bekehrungserlebnis gehabt hat und in Sur zuerst und nachher eben in Rotrist an einem Missionsfest der Basler Mission begegnet ist, ist er sofort Feuer und Flamme gewesen und hat sich um eine Aufnahme bei der Basler Mission bemüht. Und kurz darauf ab, am 12. August 1875, ist er mit anderen jungen Männern ins Missionshaus eingetreten und fast alles sind Handwerker und Bauern gsi aus Württemberg. Rudolf Fisch hat am Anfang an etlichen Bibelstunden im Aargau teilgenommen. Das hat ihn ein bisschen enttäuscht, weil ja, das war für ihn ein bisschen langweilig gewesen. Oder er hat ja von der Mission in Übersee geträumt und er ist dann mit ja, irgendwelchen Bibelstundenlesungen beschäftigt gewesen in irgendwelchen Käfern.
Es klingt so, wie wenn es ihm zu wenig praktisch und zu wenig gelebt ist, oder? Sondern nicht einfach nur theologische Fragen wälzen, sondern er hat offenbar auswählen und gut zu tun, was auch immer das dann ist. Oder?
Mhm. Er hat sich auch nicht als besonders guter Missionar angesehen. Er war ein bisschen enttäuscht von seiner eigenen Leistung. Aber am Ende der 1870er Jahre hat sich dann eine Basler Mission angefangen zu überlegen, medizinisch ausgebildete Missionar für die Arbeit in Übersee auszubilden. Und der Rudolf Fisch hat von dem Wind bekommen und hat sich sofort für die Ausbildung gemolden. Nach 2 Jahren Sattlerlehre, 5 Jahre theologischer Ausbildung und dann nochmal 4 Jahre medizinischer Ausbildung und auch einem 6-wöchigen Sprachaufenthalt in Oxford, ist dann der Rudolf Fisch endlich dazu bereit gewesen, seine Arbeit als erster Missionsarzt von der Basler Mission in Westafrika anzutreten.
Du hast jetzt einfach gesagt, medizinische Ausbildung heisst, dass wenn er als Arzt nachher tätig ist, hat er effektiv ein Medizinstudium gemacht. Also hätte er auch können in der Schweiz zum Beispiel als Arzt tätig sein oder hat in dem Sinn für den Dienst in Kolonialgebiet gelenkt, dass man eine Schnellbleiche gehabt hat und als Arzt dann hat dürfen arbeiten.
Mm. Also ich weiss nicht, ob die Ausbildung gelenkt hätte, um als Arzt in der Schweiz tätig zu sein, aber er hat schon ein medizinisches Studium gehabt. Was man vielleicht auch dazu noch muss sagen, ist, dass die Basler Mission sehr skeptisch gewesen ist gegenüber der Wissenschaft oder der wissenschaftlichen Medizin. Weil im pietistischen Glauben sowieso hat man eigentlich daran geglaubt, dass Krankheiten davor stammen, dass man irgendwie vom Teufel besessen ist oder dass man einfach zu wenig glaubt. Und die Heilung hat eigentlich daraus bestanden, aus Gebet oder aus Auseinandersetzung mit Glauben. Und also, allgemein, also zum Beispiel Tropenmedizin hat es dann gar noch nicht gegeben. Also man hat, der Rudolf Fisch hat zwar mit ehemaligen Missionaren Austausch gehabt, die bereits an der Goldküste gewesen sind oder sonst in anderen Gebieten in den Tropen. Die haben ihm von ihrem Wissen können etwas mitgeben, aber das war kaum Ausbildung gewesen.
Das ist in dem Fall so ein bisschen Erfahrungswissen, medizinisches Wissen, das an einer Hochschule erworben ist und gleichzeitig aber auch prägt von der Weltanschauung von ihm, also eben vom christlichen, pietistischen Glauben.
Mhm. Ja, und auch von der Weltanschauung eigentlich allgemein in den europäischen Metropolen. Also eben die Medizin ist ja bis eigentlich, ja, bis ins 19. Jahrhundert ihnen noch zum Beispiel durch die Säftelehre prägt gewesen. So Sachen wie Aderlass hat es auch dann immer noch gegeben. Mhm. Und grundsätzlich war die Medizin ganzheitlicher gewesen. Also noch nicht so, wie wir es vielleicht heute uns gewöhnt sind, dass man eine Krankheit wirklich im Körper lokalisiert, also im biologischen Körper, sondern dass es auch mit dem Alltag der Menschen auch zu tun hat.
Wobei, da gibt es ja jetzt auch wieder Gegentendenzen, oder? Genau. Wo man das ja auch berücksichtigt. Ja. Genau. Ja.
Ja, und eben der Rudolf Fisch hat die Ausbildung hinter sich gebracht und am 26. Februar 1885 war es dann soweit gewesen und er ist am Badischen Bahnhof Richtung Hamburger Hafen losgefahren und Mitte März ist er mit dem Schiff in Accra an der Goldküste angekommen. Die Basel Mission hat übrigens schon seit den 1830er Jahren mehrere Missionare nach Westafrika geschickt. Fast alle sind nach wenigen Wochen gestorben an unbekannten oder teils unbekannten und auch sehr qualvollen Krankheiten. Das tropische Afrika ist in Europa darum auch als Grab des weißen Mannes oder White Man's Grave berüchtigt gewesen. Das ist auch der Grund, wieso die Basel-Mission überhaupt Missionsärzte für die Region ausgebildet hat. Eigentlich ist die Mission, wie ich schon gesagt habe, recht skeptisch gewesen gegen wissenschaftliche Medizin. Ihre Heilungsmethoden haben vor allem auf der Bekehrung basiert. Aber aufgrund von all diesen toten Missionaren in den Tropen haben sie eigentlich gar keine andere Wahl gehabt, als sich zu öffnen. Und man hat dann so ein bisschen gesagt, ja, die wissenschaftliche Medizin ist einfach ein Instrument, das uns Gott gegeben hat. Und darum ist es ja trotzdem etwas, wo wir eigentlich nach Gottes Willen machen. Der Rudolf Fisch hat dann, als er in Accra angekommen ist, ein Sanatorium in Aburi, also ganz in der Nähe von Accra, bezogen. Aburi war ein kleines Dorf, so ein bisschen in den hügeligen Landschaften. Man ist auch davon ausgegangen, dass in der Höhe der Mensch wie gesünder lebt. Und darum hat er auch dort ein Sanatorium bezogen. Er hat dort auch afrikanische Gehilfen, also er nennt sie Gehilfen, angestellt, die Mitglieder gewesen sind von der christlichen Gemeinde in Aburi. Also die Missionsarbeit hat dort schon christliche Gemeinden eingerichtet. Ja, und die medizinischen Unterstützer haben ihm geholfen, zum Beispiel bei Operationen beizustehen oder als zum Beispiel Medizin mischen und so weiter. Mhm. Eben im Rudolf Fisch seine Aufgabe war es eigentlich gewesen, nicht nur die Missionare zu behandeln, sondern auch die lokale Bevölkerung. Die Strategie der Mission war es nämlich gewesen, die afrikanische Bevölkerung nicht mittels Gewalt zum christlichen Glauben zu bringen, sondern ihnen so viel Vertrauen zu geben, damit sie sich selber bekehren können. Die Missionsärzte haben geglaubt, dass sie mit ihrem überlegenen ärztlichen und geistlichen Wissen die Menschen auf ihre Seite ziehen können. Übrigens war die Bevölkerung an der Goldküste kulturell sehr heterogen gewesen.
Ich habe jetzt gerade sagen, weil du jetzt immer von afrikanischer Bevölkerung redest, meinst du dann wirklich einfach die gesamte Missionstätigkeit an der gesamten Westküste Afrikas von der Basler Mission, weil das ja wirklich sehr, wie du sagst, heterogene Volksgruppen, Kulturen gewesen sind, die sich schwer einfach unter dem Sammelbegriff so subsumieren lassen.
Genau, also ich rede jetzt immer von der afrikanischen Bevölkerung. Aus der Sicht von der Basler Mission war das auch so gewesen. Also die sind davon ausgegangen, es gibt einfach die Afrikaner und das ist einfach ein Volk, das wir bekehren wollen. Schon allein im Gebiet von Aburi haben vier verschiedene Bevölkerungsgruppen innerhalb des Ashanti-Königreichs gelebt oder Asante. Grundsätzlich haben die Missionare aber versucht, die kulturelle und soziale Welt der Menschen kennenzulernen und sich sozusagen durch da eben das Vertrauen zu erkämpfen. Also der Rudolf Fisch hat sehr schnell die einheimische Twi-Sprache von der Akan-Bevölkerung gelernt. Er hat auch dort Unterstützung bekommen von den Einheimischen. Er hat aber gar keine Zeit gehabt, eigentlich, um sich um afrikanische Patientinnen zu kümmern, weil er hat sofort müssen damit anfangen, die Missionare in den umliegenden Dörfern zu behandeln, weil die sind an Malaria erkrankt, recht schnell, nachdem sie dort angekommen sind. Es hat sich dann auch schnell herausgestellt, dass seine Behandlungen nicht viel gegen die Krankheit haben können ausrichten. Und der Fisch hat sehr viele Todesfälle bei seinen Kollegen miterleben müssen. Also er ist dort auch von seinem Sanatorium aus die ganze Zeit umgereist zu den anderen Missionshäusern. Er war eigentlich nur damit beschäftigt, ja, die Menschen in den Tod zu begleiten.
Und er selber ist nie erkrankt oder hat Glück gehabt? Oder wie kann man das verstehen?
Ja, er ist recht schnell, also nach wenigen Monaten, auch an Malaria erkrankt und später sogar an Dysenterie. Das ist eine noch tödlichere Darmentzündung. Und die Krankheit war eigentlich für viele Missionare ein Todesurteil gewesen. In der Literatur, die ich gelesen habe, ist drin gestanden, dass der Fisch die Krankheiten wie durch ein Wunder überlebt hat. Man muss aber eigentlich davon ausgehen, dass er auch die Hilfe bekommen hat von einheimischen und lokaler Medizin. Die lokale Medizin hat zum Beispiel auch Heilmittel gegen Dysenterie. Das ist eine gefährliche Krankheit gewesen, aber man kann sagen, die afrikanische Medizin ist der europäischen dort deutlich überlegen gewesen. Mhm. Und ja, für den Fisch wahrscheinlich auch seine einzige Hilfe gewesen, die Krankheiten können zu überleben. Aber ja, er hat wahrscheinlich schon recht viel Glück gehabt. Mhm. Ja, er hat dann sein Missionsunterfangen müssen abbrechen und hat sich 1887 zurück in Europa müssen erholen von diesen Strapazen. Aber der Rudolf Fisch hat nicht aufgeben. Im Gegenteil war er jetzt umso mehr erpicht darauf, ein Heilmittel gegen die tödlichen Tropenkrankheiten zu finden, vor allem Malaria, wo ja so viel auftreten ist und auch so als Tropenfieber berüchtigt war bei der Mission.
Aber es klingt jetzt mehr so finden, erfinden, wie wenn das aus dem Nichts müsst schöpfen müsste. Aber wie du jetzt gerade gesagt hast, in der lokalen Bevölkerung scheint es ja doch schon bestehende Therapiemöglichkeiten gegeben zu haben. Mhm. Also hat er die dann einfach abgeschaut, übernommen? Oder ist da wirklich etwas, was er dann dort neu in Anführungszeichen können bringen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also für Rudolf Fisch war die afrikanische Medizin völlig ein Gugus gewesen. Also dort hat es, also er nennt sie Fetischpriester. Mhm. Also das sind eigentlich lokale Mediziner gewesen. Die haben oft mit Pflanzen geschaffet und also in den Augen von Europäern mit magischen Mitteln. Aber es sind auf jeden Fall andere Methoden gewesen, als sich Rudolf Fisch gewöhnt war. Und er hat einfach überhaupt nicht daran geglaubt.
Und in dem Sinn schon auch aus einer kulturellen Überlegenheitshandlung dort auftreten. Also schon im Wissen oder im Gefühl, er bringt jetzt schon da die zivilisierte Welt und das alles andere wird schon nicht als auf Augenhöhe wahrgenommen. Das tönt jetzt schon immer so an.
Mhm. Ja, man muss auch noch sagen, dass er ausblendet hat, dass ja eigentlich die pietistische Tradition auch eine Art eine geistliche Medizin war, oder die auch mit dem Glauben geschafft hat. Aber er war dort schon so weit gewesen, dass er eigentlich wirklich vom vermeintlich wissenschaftlichen Standard ausgegangen ist. Aber er hat auch die Medizin studiert und sich die Sachen rausgepickt, die er als sinnvoll angeschaut hat. Mhm. Vielleicht wird es im Verlauf von der Geschichte, die ich erzähle, noch ein bisschen klarer, was da genau damit gemeint ist. Mhm. Auf jeden Fall ist der Rudolf Fisch bereits 1888, also ein Jahr später, zurück auf Aburi. Und hat dann zusammen mit seiner 17-jährigen Frau Emma, die er erst vor wenigen Wochen von der Mission vermittelt bekommen hat, wieder ins Sanatorium eingezogen.
Wie alt war er dort?
Er war 1856 geboren. Also er war 32, wenn ich richtig gerechnet habe. Verlernt doch nicht auf meine Rechenkünste. Neben der ärztlichen Arbeit an den Missionaren und der einheimischen Bevölkerung hat Rudolf Fisch dann damit angefangen, Blutpräparat von seinen Patienten mikroskopisch zu untersuchen. Nach etwa 8 Jahren, also nach einer recht langen Zeit, hat der Fisch seine erste Auflage vom Buch «Tropische Krankheiten» veröffentlicht. Also er hat über Jahre die Krankheiten studiert, also mikroskopisch.
Wann ist das gewesen, die erste Auflage oder die erste Publikation?
Das war 1891 gewesen.
Ja.
Also der Koch hat zum Beispiel dort schon sein Mittel gegen Tuberkulose präsentiert, das Tuberkulin. Mhm. In Deutschland, vor allem in Berlin, war dort schon recht grosser Optimismus gewesen, dass man eben so Krankheiten als Infektionskrankheiten kann erkennen und dass es auch Mittel dagegen gibt.
Mhm.
Das Buch von Rudolf Fisch ist von der Missionsbuchhandlung gedruckt worden und es ist auch sehr schnell gut rezipiert worden und hat auch in verschiedensten anderen Kolonialgebieten auf der Welt Verwendung gefunden. Das war auch das Ziel vom Fisch. Also er wollte eigentlich so ein Handbuch zur Selbsthilfe für Missionare schaffen. Im Fisch, sein Buch «Tropische Krankheiten», hat durch das eine Entwicklung angekurbelt, wo die Situation von vielen Menschen in den Kolonien, aber auch in Europa, sehr schnell und sehr stark verändert hat. Im 19. Jahrhundert sind die europäischen Ärzte eigentlich noch davon ausgegangen, dass Tropenkrankheiten vom warmen und feuchten Klima in den Tropen stammt. Grundsätzlich war eigentlich in Europa die Vorstellung vorherrschend, dass Krankheiten allgemein durch schlechte Luft oder verschmutzte Umgebung ausgelöst werden. Das nennt man auch Miasma-Theorie.
Die ist übrigens auch schon gang und gäbe gewesen beim IPV Troxler letztes Mal. Also ja, die Überlegung, dass da irgendwie die Krankheit aus diesen Dämpfen vom Boden oder im Klima entstehen.
Ja, das habe ich fast schon gedacht. Ich habe mich an das erinnert gefühlt, was du von dem erzählt hast. Ja, wegen dieser Miasma-Theorie, die vorherrschend war, hat man sich im 19. Jahrhundert auch entsprechend gegen Krankheiten geschützt, indem man sich versucht hat, akklimatisieren. Also zum Beispiel den Körper möglichst wenig belasten, sich in der Höhe aufhalten, wo eben eine gute Luft ist. Das kennt man vielleicht auch aus der Schweiz, von diesen Höhenkliniken. Am Ende des 19. Jahrhunderts haben sich die Vorstellungen allmählich geändert. Und das vor allem durch die fortschreitende Kolonisierung, vor allem in Ostasien und Afrika. Da sind nämlich zwei Sachen passiert. Erstens ist im 19. Jahrhundert sehr viel neues Wissen aus den Kolonien in die europäischen Metropolen gelangt. Also wie schon erwähnt, war die afrikanische Medizin in sehr vielen Belangen überlegen gewesen. Und durch die Kolonialbehörden, vor allem aber auch wegen der Missionare, wie der Rudolf Fisch, ist dann im 19. Jahrhundert zu einem recht grossen Wissenstransfer gekommen. Also westliche und afrikanische Heilpraktiken haben sich angefangen zu vermischen und auch sie haben voneinander profitiert. Also das ist nicht nur in einem hierarchischen Verhältnis passiert, zu einem grossen Teil sicher auch, aber im lokalen Kontext ist es auch rein durch den Kontakt von Europäerinnen und Afrikanerinnen zu einer Vermischung von Wissen gekommen. Und dadurch ist eben afrikanisches Wissen auch nach Europa gelangt und dort studiert wurde.
Das hast du ja auch schon ein bisschen aufgezeigt an diesen Indienstoffen, die von Indien gekommen sind und dann auch kopiert wurden da und wieder auch dann exportiert.
Genau, also auch durch den Handel hat sich Wissen verbreitet. Genau, das Zweite, was noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass nicht nur die Missionen, sondern auch Kolonialbehörden ein Interesse daran hatten, die Krankheiten der Kolonie zu bekämpfen. Bei der Kolonialbehörde war es aber eher so, dass sie das aus militärischen Zwecken wollten und später auch, um die einheimische Bevölkerung als Arbeitskräfte gesund zu behalten. Vor allem Ende 19. Jahrhundert haben eigentlich die imperialen Mächte in Europa die Idee gehabt, Afrika vollständig zu kolonisieren. Dann ist es ja zu dem Wettlauf von Afrika gekommen.
Kongo-Konferenz 1885, 84, 85.
Genau, 84 ja, und 85.
Genau, ist ja eigentlich der Startschuss für diesen Wettlauf. Mhm.
Genau, und dort ist es nicht darum gegangen, den Leuten zu helfen, sondern es ist darum gegangen, die eigenen Armeen fit zu behalten, damit sie können Afrika erobern können. Und darum hat sich zum Beispiel gerade das Deutsche Reich auch erfreut ab den Missionaren, die so viel Wissen produziert haben über Tropenkrankheiten, weil sie haben das dann genutzt, um zum Beispiel ihre Soldaten impfen. Mhm. Ja, und zum Beispiel der schottische Mediziner Patrick Manson, den ich ganz am Anfang kurz erwähnt habe, der hat schon in den 1880er Jahren als Sanitätsoffizier in den britischen Kolonialunternehmen in Südchina gedient. Und er hat dort an seinen chinesischen Diener, also er nennt sie Diener, experimentiert. Und er hat Krankheitserreger erforscht, die über Moskitos übertragen werden. Also er hat eigentlich durch Experiment an Menschen eigentlich herausgefunden, dass Moskitos Malaria übertragen. Und dort ist eben die Anopheles-Mucke als verantwortlich von der Übertragung von Malaria erkannt worden von ihm, von Patrick Manson. Oder er ist darum auch so ein bisschen als Godfather of Germ Theory bekannt worden, also so der Gründervater von der Keimtheorie. Mhm. Und die Keimtheorie, die hat dann eben die Miasma-Theorie abgelöst. Die Theorie besagt, dass im Gegensatz zu dieser Miasma-Theorie Krankheiten durch Mikroorganismen wie Viren oder Bakterien ausgelöst werden und durch Ansteckung an Keimen übertragen werden. Ja, und das ist auch etwas, was uns heute immer noch bekannt ist und unseren Alltag sehr fest prägt. Nach anfänglicher Skepsis ist dann auch der Rudolf Fisch Anhänger von dieser Keimtheorie geworden. In seiner ersten Auflage von der Tropenmedizin war die noch nicht so stark vorherrschend. Dort sind immer noch so ein bisschen Sachen drin gestanden, wie eben, man muss sich in der Höhe aufhalten, möglichst wenig bewegen und so weiter. Durch den ständigen Austausch mit Medizinern aus Europa, wie zum Beispiel an einer Konferenz in Berlin, ist das medizinische Wissen auch zu ihm gelangt. Der Fisch ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie das medizinische Wissen aus den tropischen Gebieten nach Europa gelangt ist.
Ja, das finde ich spannend, weil dort wollte ich jetzt eigentlich mal noch nachhaken, wie jetzt konkret zum Beispiel eben Wissen aus den Kolonialgebieten auch in Europa rezipiert worden ist, oder von Europäern. Eben nicht nur der einseitige Transfer, den man, glaube ich, oft im Kopf hat von den Europäern in die Kolonien, sondern eben auch das Umgekehrte.
Mhm. Ja, man muss vielleicht sagen, dass der Austausch mit außereuropäischen Gebieten schon Jahrhunderte vorher passiert ist und sich auch entwickelt hat und die europäische Medizin eigentlich schon immer beeinflusst hat. Aber ein Beispiel von Rudolf Fisch, das vielleicht gut zu illustrieren. Er hat nämlich während seinem Aufenthalt als Missionsarzt an der Goldküste eine Malaria-Prophylaxe entwickelt, die die Abgabe von Chinin beinhaltet. Mhm. Chinin, das kennst du vielleicht so, gibt es auch in Getränken heute immer noch im Tonic Water zum Beispiel.
Also das ist China-Rinden, oder?
Ja, genau, das ist auch so genannt worden. Die medizinische Verwendung von Chinin war bei Indigenen in Südamerika verbreitet gewesen, bevor das Wissen dann in die westliche Medizin gelangt ist. Und das Beispiel zeigt, dass eigentlich das medizinische Wissen zu dieser Zeit nicht einfach in Europa entwickelt worden ist und in die Welt ausgetragen worden ist, sondern eben zu einem Teil aus Kolonialgebiet nach Europa und dann wieder zurück in die Kolonien gelangt ist.
Was ist China oder Chinin genau? Ich habe auch nur so eine diffuse Vorstellung. Kannst du das sagen?
Ja, also ich weiss eigentlich, dass es ein Stoff ist aus einer Baumrinde. Mhm. Und das ist schon mal ein bisschen speziell, weil es halt eben ein pflanzliches Heilmittel ist, wo halt eben typisch war, zum Beispiel für die Region an der Goldküste. Und der Rudolf Fisch war ja eigentlich skeptisch gegenüber dem, hat aber selber die Malaria-Prophylaxe eigentlich propagiert. Mhm. Das zeigt einfach, wie dass er sich auch hat beeinflussen von dem Denken, dass eben pflanzliche Heilmittel etwas können gegen die Tropenkrankheiten ausrichten. Er hat auch immer wieder so Heiltränke bekommen gegen andere Krankheiten, die bei ihm auch effektiv etwas genützt haben. Ja, der Rudolf Fisch hat eigentlich nach seinem ersten desaströsen Aufenthalt, muss man sagen, im Sanatorium in Aburi auch selbstbewusster können arbeiten. Er hat zum Beispiel auf Wunsch von der englischen Kolonialbevölkerung viele einheimische Menschen gegen die Pocken können impfen, weil dort eben die Impfung auch schon weiterentwickelt war. Außerdem hat er jetzt viel stärker auf hygienische Massnahmen zur Vorbeugung von Tropenkrankheiten gesetzt, die auch Wirkung gezeigt haben. Mhm. Also er hat zum Beispiel den anderen Missionaren vorgeschlagen, dass sie Netze um ihre Häuser aufhängen, damit eben die Mucke nicht kann zu ihnen ins Spital oder ins Sanatorium gelangen. Er hat durch die neuen Massnahmen zum Teil auch jetzt stärkeres Vertrauen bei der lokalen Bevölkerung können schaffen, die jetzt auch häufiger als PatientInnen zu ihm ins Sanatorium gekommen sind. Der Rudolf Fisch hat während dieser Zeit immer wieder Streitigkeiten mit Patienten aus der Lokalbevölkerung gehabt, weil die eigentlich auch noch sehr verbreitet zu ihren medizinischen Priester gehalten haben. Also die haben so ein bisschen die Massnahmen von Rudolf Fisch umgesetzt, wenn sie sie gut gefunden haben, aber sie haben gleichzeitig auch noch Vertrauen in ihre eigenen Mediziner gesetzt. Und ja, der Rudolf Fisch hat das ja nicht wollen, weil sein Ziel war die Bekehrung schlussendlich. Oder er hat ja nicht wollen, den Leuten nur helfen, damit es ihnen besser geht, sondern er hat eigentlich gedacht, die afrikanische Bevölkerung, die kann man nur heilen, wenn sie bekehrt sind. Und er hat auch ja, so einen Kampf gegen die in seinen Augen Fetischpriester geführt. Er hat die auch immer wieder als Medizinpfuscher und Quacksalber bezeichnet und hat ja, auch mit seinen Patientinnen darüber geredet, dass sie sich doch von denen lösen sollen. Mhm. Was ihm aber eigentlich nie wirklich ganz gelungen ist. Übrigens, Hygiene hat für Rudolf Fisch auch nicht nur geheissen, seinen Körper sauber zu halten, sondern für ihn war Sauberkeit auch in einem übertragenen Sinn gemeint gewesen.
Ich habe es fast gedacht, Reinheit als auch weiter seelisch wahrscheinlich und kulturell möglicherweise.
Mhm. Was das gut veranschaulicht, ist eigentlich, dass die allermeisten PatientInnen bei ihm wegen Syphilis zu ihm gekommen sind. Mhm. Und für ihn war das ein Ausdruck von der verdorbenen Sexualmoral der AfrikanerInnen. Weil er denkt, ja, die sind alle polygam und die kennen keine christliche Moral. Was er nicht gewusst hat, ist, dass die Leute gar keine Syphilis hatten, sondern eine andere Krankheit namens Frambösie. Das ist eine Krankheit, die sehr ähnliche Symptome hat wie Syphilis, aber es ist keine Geschlechtskrankheit. Mhm. Also, der Rudolf Fisch hat sich von seinem Glauben dort auch in seiner Diagnose blenden. Jedenfalls hat der Rudolf Fisch um 1900 zusammen mit seinen afrikanischen Gehilfen etwa doppelt so viele Patienten und Patientinnen behandelt wie noch einige Jahre vorher, nämlich etwa 3000 jährlich. Der Rudolf Fisch ist selber übrigens immer noch einige Male an Malaria erkrankt und hat auch zum Teil die Lokalbevölkerung für das verantwortlich gemacht, weil sie in seinen Augen zu wenig zu seinen Schutzmassnahmen gehalten haben. Er hat darum auch zum Beispiel die Segregation von EuropäerInnen und AfrikanerInnen gefördert, was auch im Sinn war von der Kolonialregierung. Das übrigens auch, obwohl sich die Missionare an der Goldküste selber ebenfalls kaum an die Moskitotheorie vom Fisch gehalten haben und die Massnahmen ebenfalls kaum umgesetzt haben. Ja, wir befinden jetzt uns so ein bisschen nach der Jahrhundertwende, also nach 1900. Und da hat es wieder viele Veränderungen gegeben in diesem Gebiet. Wir befinden uns jetzt so ein bisschen in dieser medizinischen Transformationsphase. Der Rudolf Fisch hat aber auch jetzt mehr PatientInnen gehabt wegen dem höheren Einkommen der Einheimischen. Das war auch die Zeit, in der der Minenbau gefördert wurde ist, oder ja, durchgesetzt wurde ist. Die Kakaoindustrie ist auf Ghana gekommen, auch durch Missionare. Und es sind Strassen und Eisenbahnen gebaut worden. Also es hat auch viele Veränderungen gegeben jetzt in den sozialen und religiösen Verhältnissen.
Ja, auch wieder nur so Halbwissen, wo du mir vielleicht kannst bestätigen oder verwerfen. Die Briten haben ja dort an der Goldküste, soviel ich weiss, auch so ein bisschen die Praxis gehabt, dass sie nicht einfach nur Briten geherrscht haben über die einheimische Bevölkerungsgruppe, sondern dass das auch eine Art Beteiligung war. Also man hat die Bevölkerung einbezogen in die Herrschaft über die Kolonie.
Ja, also das ist recht eine komplexe Geschichte. Ich glaube, man könnte das nicht ganz beantworten in dieser Folge. Also die Briten haben mehrmals Kriege geführt gegen das Asante-Königreich. Also ihr Ziel war schon, eigentlich die Bevölkerung militärisch zu unterwerfen. Dadurch haben sie sich natürlich auch massiv unterdrückt. Es hat weiterhin auch Sklavenarbeit gegeben, übrigens auch schon vorher. Also im Asante-Königreich war Sklaverei auch üblich gewesen. Und es hat dann auch Forced Labor gegeben, also Zwangsarbeit, die dann nicht mehr Sklaverei war, aber halt eine Arbeit, wo die Leute zwar etwas daran verdient haben, aber sie haben zum Beispiel nicht können wählen, was sie arbeiten, sie haben nicht können wählen, wie viel sie verdienen. Es hat auch afrikanische UnternehmerInnen gegeben. Es hat AfrikanerInnen gegeben, die in der Kolonialarmee gedient haben und so weiter. Aber eben, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Nein, ich wollte es nur einbringen, weil man auch wieder, glaube ich, oft so ein bisschen das Bild vorherrscht von die Bevölkerung wird einfach unterdrückt und hat gar keine Chance, irgendwie zu Geld zu kommen. Und dass das aber nicht in allen Kolonien gleich gepflegt worden ist. Und weil du jetzt das eingebracht hast mit eben, der Wohlstand in der einheimischen Bevölkerung ist gestiegen und man sich dann vielleicht fragt, ah, wie kommen die zu Geld, weil die werden doch ausbeutet und unterdrückt.
Mhm. Genau, was da vielleicht noch wichtig ist für unsere Geschichte, die Kolonialregierung hat vor allem versucht, also ausländische Unternehmen in Afrika anzusiedeln. Die Mission hat das aber nicht wollen. Also die haben eigentlich wollen, afrikanische Wirtschaftszweige aufbauen. Also die haben die Mission zum Beispiel auch eigene Kakaoplantagen aufgebaut.
Mhm.
Sie haben Afrikaner in so Handwerker in ausbilden gehabt, weil ihr Ziel war auch gewesen, so die Kultur von ihnen aufrechtzuerhalten, aber zu verchristianisieren.
Mhm.
Also dass sie eigentlich können so wie mit ihnen zusammen zum christlichen Glauben kommen.
Mhm.
Genau, eben in dieser Zeit sind viel mehr Leute auch jetzt in Praxis gekommen vom Rudolf Fisch. Die ist dann auch umgebaut worden zu einem Spital. Es hat jetzt auch mittlerweile mehrere Missionsärzte gegeben, auch in Accra. Und die haben ebenfalls eigene Praxen gehabt. Übrigens sind immer noch sehr viele von denen recht schnell gestorben. Also es war immer noch gefährlich gewesen für Missionare. Der Rudolf Fisch hat dann auch das Vertrauen wieder ein bisschen verloren, weil er hat angefangen, auch Stuhlproben zu untersuchen, was vor allem auch bei der Landesbevölkerung nicht so beliebt war. Die waren auch ein bisschen misstrauisch, weil für die war das halt ja, eine fremde und böse Praktik. Auch die anderen Missionsärzte haben sich mit dem Rudolf Fisch einfach verstritten, weil der Rudolf Fisch war einfach sehr eigenwillig. Also bei seinen medizinischen Massnahmen, aber auch bei anderen Sachen. Er war zum Beispiel der Erste, der ein Velo bestellt hat auf Afrika. Und ja, bei den Missionaren war immer noch üblich, dass man den Körper nicht strapazieren sollte. Und der Rudolf Fisch ist dann mit seinem Velo bei den anderen Missionaren angekommen und das war so ein bisschen verpönt.
Also er ist auch bei seiner eigenen Gruppe dem Sinn angeeckt. Also,
Der Fisch ist dann von der Mission noch in das Savannengebiet geschickt worden, um ein neues Missionsgebiet zu erschliessen. Er hat dort auch viele Fotografien gemacht, die also ein bisschen das Bild von Afrika in Europa geprägt hat.
Ich glaube, da muss man sagen, die Basler Mission zumindest hat ja auch in Europa geworben für Unterstützung und Geldmittel und haben durch das, indem sie ja Vorträge gemacht haben, eben mit so Bildern, ja, das Weltbild in Europa prägt und die dabei natürlich auch ihre Sichtweise. Und ich glaube, die hast du jetzt an vielen Beispielen schon sehr eindrücklich illustriert, wie die Geisteshaltung war, dass man das ja auch in Bilder will vermitteln und die Arbeit legitimieren mit solchen Aufnahmen, Fotos, Karten, dass man dort unten wichtige Arbeit macht, jetzt aus europäischer Sicht und die Menschen dort zum Glauben führt und in eine Zivilisation bringt.
Der Rudolf Fisch ist dann 1911 mit 3 Kindern und seiner Frau auf Basel zurückgekehrt. Die medizinische Arbeit ist dann durch den Ersten Weltkrieg recht stark unterbrochen worden, also auch in den Kolonialgebieten. Aber die Christengemeinden in Westafrika sind weitergewachsen, auch bis ins 20. Jahrhundert. Und sie haben auch einen der Grundpfeiler gebildet für die soziale Veränderung in der Region. Wir sind jetzt so ein bisschen beim Ersten Weltkrieg stehen geblieben. Und ich würde sagen, dass wir unsere Geschichte jetzt hier auch unterbrechen. Weil im Rudolf Fisch sein überseeische Engagement in Anführungszeichen dann zu Ende gegangen ist. Der Rudolf Fisch ist übrigens über 90 geworden, also er hat noch ein recht langes Leben gehabt in der Schweiz.
Ist er auf Aarau zurückgekommen oder ist er dann eigentlich gar nie mehr da gewesen?
Ich weiss es im Fall nicht. Ich habe nicht herausgefunden, ob er nochmals zu Aarau gelebt hat. Er ist, glaube ich, in Wädenswil gestorben.
Mhm.
Also er war sicher zu Basel noch aktiv gewesen. Mhm. Aber ja, in Aarau war sowieso der pietistische Glaube nicht so stark verbreitet gewesen und der Rudolf Fisch hat zu Aarau eigentlich nie ein mega cooles Verhältnis gehabt mit seinem Umfeld. Darum weiss ich nicht, ob er nochmal hätte wollen auf Aarau. Wir müssen jetzt aber noch ein bisschen eine Frage diskutieren, Simon.
Oh, ich habe ganz, ganz viele Fragen zum Diskutieren. Also schon mal danke für die Geschichte. Ich finde es mega wichtig und spannend aus ganz verschiedenen Gründen. Aber eine sicher ist auch, dass sie, auch wenn sie nicht in Aarau spielt, einen Bezug schafft zu Phänomenen oder historischen Entwicklungen, Ereignissen, wo, wie wir gesehen haben, auch Aarau involviert oder auch wirklich weit ins Land raus, ins Lokale hineingeht, obwohl wir jetzt gerade Kolonialgeschichte wie europäische in der Schweiz immer noch etwas ist, wo so langsam im Bewusstsein ist, wo auch fest aufgearbeitet wird, wo aber lange Zeit nicht gross beachtet worden ist, weil die Schweiz ja selber keine Kolonie gehabt hat, aber eben sehr viele Schweizer und Schweizerinnen als Akteure in Kolonien aktiv gewesen sind und darum ja, oder auch Unternehmen und Handelsfirmen und so weiter, wo dort in dem Sinne der Kolonialismus auch ein Teil von der Schweiz ist und die Lokalgeschichte von Aarau auch nicht einfach ein abgeschlossener Raum, wo sich einfach die Geschichte abseits von irgendwelchen Weltentwicklungen abgespielt hat, sondern eben eng verknüpft und verflochten, wie jetzt das Beispiel von Rudolf Fisch zeigt. Mhm. Aber ja, welche Frage willst du gerne noch thematisieren?
Ja, du hast die Frage eigentlich am Anfang auch schon ein bisschen gestellt. Die Frage ist so ein bisschen, ist die Mission eigentlich jetzt ein kolonialistisches Unterfangen? Am Anfang hast du ja auch so ein bisschen gesagt, ja, man könnte es ja auch als Institution lesen, die helfen wollte.
Ja, ich finde, das ist mir jetzt auch natürlich die ganze Zeit durch den Kopf. Ich finde, wahrscheinlich wäre besser, imperialistisch zu sagen. Und ja, der Imperialismus, wo ja eben landläufig so die Meinung ist, oder das Bild auch sicher, dass die Europäer andere Regionen ausbeutet und unterworfen haben und dass eigentlich Transaktion immer in einem Machtverhältnis stattgefunden hat zwischen den starken Europäern, den Überlegenen, aus ganz praktischen Gründen, militärisch, und den Schwachen, die in dem Sinn nicht selbstbestimmt haben können, verfügen über was sie genau wollen in dem Austausch, der da stattfindet. Mhm. Und ich finde, Mission ist darum ein sehr ein schwieriges Beispiel, weil eben einerseits hat man ja selber den Anspruch, irgendwie zu helfen, in Anführungszeichen, und auf der anderen Seite bewegt sich die Basler Mission, auch wenn sie nicht mit Waffengewalt Leute unterdrückt, ja immer unter dem Schirm und dem Schutz von der jeweiligen Kolonialmacht. Und die wissen wir ja sicher aus verschiedenen Beispielen, wo andere Kolonien nicht sehr zimperlich umgegangen sind, wo teilweise wirklich sehr schlimme Verhältnisse geherrscht haben. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass die imperialistische Haltung von «Wir sind eigentlich die überlegenen Europäer und verbreitet jetzt in den Kolonien unser Wissen und unsere Zivilisation», das drückt ja auch beim Fisch durch. Also, wie du das an seiner Medizin gezeigt hast, oder das eben mit seinen Reinheitsvorstellungen, die ja nicht nur auf reine praktische Hygiene sich beschränken, sondern auch auf den Glauben und auf die Lebensführung und auf die Moral, wo er auch klare Wertungen macht, oder wo auch sicher die Missionare trotz der Absicht, in Liebe und Nächstenliebe zu handeln, natürlich auch ein gewisses Selbstbild mitgebracht haben, oder wo dann die Frage ist, wie fest hat das dominiert? Und das ist, ja, ich glaube, etwas, was sich nicht auflösen, also, ja, wo auch das Beispiel von Rudolf Fisch wahrscheinlich nicht restlos bewerten lässt.
Ja, ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass die Mission oder auch die religiöse Mission schon eine kulturelle Zivilisierungsmission war. Die Medizin ist da eigentlich das beste Beispiel. Also eben der Rudolf Fisch hat ja nicht wollen, den Leuten helfen, um sie vor Krankheiten zu heilen, sondern er hat wollen durch die Medizin die afrikanische Bevölkerung konvertieren. Und das ist schon im Vordergrund gestanden für ihn. Zu der Mission kann man sagen, eben, es gibt ja auch also die christlichen oder die Christengemeinden gibt es ja immer noch. Es gibt aber auch andere Organisationen, die die Mission kategorisch zurückweisen und als kolonialistisch bezeichnen. Schlussendlich sind sehr viele Sachen auch gleichzeitig gewesen. Also der Sklavenhandel und die Mission als Wiedergutmachungsprojekt haben ja auch gleichzeitig stattgefunden. Die Mission hat echt den Sklavenhandel nicht direkt bekämpft. Es hat auch Missionare gegeben, die selber Sklaven besetzt haben in der Goldküste. Und gleichzeitig haben sie aber die Sklaverei auch ja, zurückgewiesen oder auch als unmoralisch bezeichnet.
Ja, und das hat ja dein Beispiel vom Anfang, wo du erzählt hast, von der, ich glaube, aus einer britischen Botschaft an die Missionare gewesen, wo ja das genau angegriffen wird und die unmenschliche Behandlung, wo europäische Grossmächte dort unter der Kolonialbevölkerung zuteil lassen wird, wo ja dann schon zeigt, es gibt gerade in der Mission eine Selbstreflexion, wie die Europäer oder andere Grossmächte oder mit anderen Mitteln ja unmenschlich handeln und dass man ja dann doch nicht nur einfach will, den Glauben der Leute irgendwie, man kann jetzt sagen, böse sagen, aufzwingen oder ihnen einfach möglichst vermitteln und ihnen ein Erweckungserlebnis bieten, sondern ihnen auch wirklich helfen. Und dass das wahrscheinlich sehr abhängig ist auch von individuellen Persönlichkeiten und ja, vom Kontext, wo in der jeweiligen Kolonie geherrscht hat. Also, dass man jetzt Ghana nur bedingt wahrscheinlich kann vergleichen mit dem Kongo oder mit anderen Kolonien in Asien. Dass es ähnliche Muster vielleicht gibt, aber eben... ich finde es darum sehr schwierig, das, denke ich, so jetzt auf einen Nenner zu bringen.
Genau, es ist natürlich eine lange Geschichte. Also ich meine, wir haben jetzt da auch wieder fast ein ganzes Jahrhundert besprochen, wo es eben viele Gleichzeitigkeiten gegeben hat, viele Widersprüche und auch nicht einfach nur Europa und Afrika, die sich so gegenübergestanden sind. Was mir in dieser Folge auch noch sehr wichtig war, aufzuzeigen, ist, dass nicht nur einfach die Kolonialgeschichte oder auch die Missionsgeschichte im Vordergrund stehen, sondern die Medizin, die Tropenmedizin, die es zum Beispiel heute immer noch gibt, also als Fachgebiet von der Medizin, die hat halt ebenfalls eine koloniale Geschichte. Eigentlich allgemein die biomedizinische Vorstellung, die wir heute haben, oder so ein bisschen im Westen auch so ein bisschen als Grundsatz von der Medizin steht, hat eine koloniale Geschichte. Mit dem meine ich nicht nur, dass die Kolonialzeit die traditionelle Medizin in der Kolonie irgendwie verändert hat, sondern auch Medizin in den Metropolen von Europa.
Das ist ein Punkt, den ich auch nochmal aufgreifen wollte. Das finde ich eigentlich etwas von dem, was jetzt sehr erwähnenswert ist oder wissenswert auch, dass einmal mehr, du hast ja das auch schon in einer anderen Folge thematisiert, dass der Austausch eben nicht nur einseitig ist, irgendwie von einem Aufoktroyieren von westlicher Medizin und dass das nur von europäischen Ärzten zum Beispiel erdacht und ersonnen worden ist, sondern dass das auch ein wechselseitiges Verhältnis ist, also dass man Sachen adaptiert hat, aufgenommen hat, weiterentwickelt und wieder eingebracht.
Genau.
Und wahrscheinlich auch mit einem ehrlichen Interesse, also nicht irgendwie eine gewaltsame Aneignung, sondern, ja, du hast ja erzählt gehabt, der Rudolf Fisch hat dann natürlich zum seine Ziel gekommen, Sprache gelehrt.
Genau, also eben, da hat es sicher auch beides gegeben. Ich habe ein Beispiel von Patrick Manson erzählt, wo eigentlich ja, Menschen als koloniales Subjekt verwendet hat, um mit in ein Experiment durchführen. Und dort ist sicher auch ein nicht nur ökonomische, sondern physische Ausbeutung. Und gleichzeitig hat es eben auch den, ja, in Anführungszeichen, ehrlichen Austausch gegeben beim Rudolf Fisch, wo ja auch die Lokalbevölkerung auch profitiert oder hat wollen profitieren von neuen Heilmitteln und umgekehrt auch er hat wollen profitieren von afrikanische Heilmittel. Ja, dort muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, weil das halt auch alles aus der Sicht von der europäischen Quellen erzählt ist.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, ja, dass man da erwähnt, dass das eine Sichtweise ist, die aus europäischen Quellen wahrscheinlich mehrheitlicher ist.
Ja, auf jeden Fall, ja. Gut. Ich habe jetzt, glaube ich, genug geredet.
Hey Manuel, wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz viel weiterreden. Was ich vielleicht noch empfehlen könnte, wo vielleicht auch die Schwierigkeit oder die Zerrissenheit von, ja, hat jetzt Mission etwas Gutes bewirkt oder ist die zu verurteilen? Wie hat sich das verändert? Der SRF Doc hat eine Sendung gemacht, Im Namen Gottes heisst sie, wo es um die Basler Mission geht und wo auch ein ehemaliger Missionar über seine Zeit redet. Ich habe die sehr spannend gefunden, sehr eindrücklich und ich finde, dort ist auch das Spannungsverhältnis zwischen man ist losgezogen, um etwas Gutes zu bewirken und die Frage, hat man das auch wirklich gemacht, das kommt jetzt sehr gut raus.
Ja, für die sich noch vertiefen empfehle ich mega fest auch noch ein Buch von der Linda Maria Ratschiller Nassim namens Medical Missionaries and Colonial Knowledge in West Africa and Europe. Gerade zum Beispiel, wenn ihr die SRF-Doc gesehen habt, findet ihr in diesem Buch noch recht viel Hintergründe, auch so ein bisschen zu diesen kolonialen Zusammenhängen und auch so ein bisschen, wie sich das Verständnis von Hygiene in Europa verändert hat.
Danke für den Tipp. Dort schaue ich, glaube ich, gerne mal rein. Genau, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr findet, oh, da sind euch ganz üble Fehler unterlaufen, macht uns Rückmeldung auf Instagram. Wir sind dort @geschichten_aus_arau_podcast oder per Mail @geschichten.aus.arau@gmail.com. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, wir sind auf allen Podcast-Plattformen zu hören. Mittlerweile haben wir schon diverse Geschichten, auch weitere Kolonial- oder Geschichten im kolonialen Kontext. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wo ich dann erzählen darf. Also ich weiss schon, was dann kommen wird, aber ich hoffe, du freust dich auch, dann wieder dabei zu sein.
Es gibt eine kleine Special-Folge im neuen Jahr, könnt euch freuen.
Ja, wir sind beide gespannt.
Tschüss zusammen, ciao Simon.
Tschüss Manuel.